Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Die Abstimmung heute über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament. Ein zweites Mal wird abgestimmt und die britische Premierministerin May hofft mit den zuletzt erreichten Zugeständnissen aus Brüssel ja diesmal eine Mehrheit zu bekommen. Aber es ist nach wie vor fraglich. Der drohende Brexit, er bringt manch in Deutschland lebenden Briten dazu, jetzt noch rasch die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Die Behörden ermuntern auch dazu, hören wir gleich. Im Kriminalfall um den Tod der 14-jährigen Susanna hatte der Angeklagte Gelegenheit, heute sich zu äußern zum Prozessauftakt. Wir schalten nach Wiesbaden. Und haben Sie manchmal ein unheimliches Gefühl, wenn Sie so nachts im Dunkeln allein unterwegs sind? Die Dresdner Polizei hatte eine wachsende Unsicherheit bei den Bürgern wahrgenommen und setzt dem unter anderem mit Kursen etwas entgegen. Was da vermittelt wird, erfahren Sie. Der Brexit beschäftigt natürlich auch die hier in Deutschland lebenden Briten. Heute Abend die Abstimmung im Unterhaus, die weiterfolgenden Schritte, das alles verfolgen sie also von hier aus gebannt. Nicht mehr EU-Bürger zu sein, was bedeutet das dann für ihr weiteres Leben hier in Deutschland? Es macht es auf jeden Fall nicht einfacher, weshalb sich schon viele hier lebende Briten längst zusätzlich für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden und sich als noch EU-Bürger den Doppelpass besorgt haben. Manche entscheiden sich aber jetzt noch oder jetzt erst auf den letzten Drücker. Karin Mensch sagt uns gleich auch, wie die Behörden darauf reagieren. Sie hat sich auch mit einem Briten über seine Beweggründe unterhalten. Die deutsche Staatsbürgerschaft ohne drohenden Brexit würde er sie vermutlich nicht beantragen.
Ich fühle mich eigentlich als Brite, nach wie vor.
Sagt Michael White, und das, obwohl er schon seit einer halben Ewigkeit in Deutschland lebt. Michael wohnt mit seiner Familie in Bielefeld und hat dort einen Fachmarkt für Werkzeuge. Der geplante Brexit war für ihn der Anlass, einen deutschen Pass zu beantragen, erzählt er.
Einfach um die Laufereien und Schwierigkeiten mit Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis und was da eventuell noch kommen kann, zu vermeiden.
Um Schwierigkeiten zu vermeiden, bekommen viele Briten, die schon lange in Deutschland leben, in diesen Tagen Post von der Ausländerbehörde. Wir weisen darauf hin, dass Sie nur noch eine gewisse Zeit lang die Möglichkeit haben, neben Ihrem britischen Pass zusätzlich einen deutschen Pass zu beantragen, sagt Peter Detlefsen, der Leiter der Ausländerbehörde im Kreis Gütersloh.
Das heißt also, bis zum 29.03. können Sie Ihren Einbürgerungsantrag stellen.
Sollte der Brexit nicht am 29. März stattfinden, sondern verschoben werden, würde sich der Zeitraum dementsprechend verlängern. Mit dem Brexit verlieren Briten ihre Freizügigkeit. Also ihr Recht, ganz unkompliziert in einem EU-Land zu leben und zu arbeiten. Denn nach dem Brexit sind Briten keine EU-Bürger mehr. Sie haben dann in Deutschland den gleichen Status wie zum Beispiel US-Amerikaner und Neuseeländer. Um diese EU-Rechte nicht zu verlieren, werden viele Briten nun noch schnell Deutsche. Bei uns ist die Zahl der Einbürgerungsanträge seit Jahresbeginn deutlich gestiegen, sagt Peter Detlefsen von der Ausländerbehörde im Kreis Gütersloh. Die Leute machten sich einfach Sorgen über ihre Zukunft und wollten sich absichern.
Man hat jetzt jahrzehntelang in Deutschland gelebt, ohne sich Gedanken machen zu müssen als EU-Bürger über seinen Aufenthaltsstatus. Darf ich arbeiten, darf ich nicht arbeiten? Wie ist das mit meiner Krankenversicherung? Wie ist das mit meiner Rentenversicherung? Und dann kommt dieser Brexit daher und macht das so ein bisschen kaputt, ne?
Briten, die die Voraussetzungen für einen deutschen Pass nicht erfüllen, weil sie zum Beispiel weniger als 8 Jahre in Deutschland leben oder aus anderen Gründen nur Briten bleiben möchten, sollten in nächster Zeit eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Die Ausländerbehörden prüfen jeden Einzelfall und schauen, wer bleiben darf, sagt Detlefsen.
Natürlich angestrebt dann halt ein Daueraufenthaltsrecht. Dann haben sie ihr Daueraufenthaltsrecht im Pass oder beziehungsweise als elektronischen Aufenthaltstitel und damit sind sie erstmal raus.
Ein elektronischer Aufenthaltstitel ist eine Plastikkarte, genauso groß wie der Personalausweis. Auf dem Chip sind Fotos, biometrische Daten, Fingerabdrücke und die Rechtsgrundlage für den Aufenthalt gespeichert. Eine solche elektronische Aufenthaltskarte, Michael White aus Bielefeld, wird sie nicht brauchen, denn er hat ja jetzt auch einen deutschen Pass. Dennoch sorgt sich Michael um seine britischen Landsleute.
Für die Leute, die jetzt nicht so lange in Deutschland sind und die eventuell sogar arbeitslos sind, für die wird es natürlich schwierig sein, hier in Deutschland zu bleiben.
wie Briten in Deutschland mit dem Brexit umgehen. Karin Bensch hat sich umgehört. Eine erschütternde Tat, die nicht nur deswegen für viel Schlagzeilen gesorgt hat. Heute Verhandlungsbeginn vor dem Wiesbadener Landgericht. Es geht um den Tod der 14-jährigen Susanna, die von dem Angeklagten im vergangenen Jahr in Wiesbaden vergewaltigt und anschließend heimtückisch getötet worden sein soll. Der Fall hatte die Debatte auch um den Umgang mit straffällig gewordenen Flüchtlingen angeheizt und zudem auch für diplomatische Verwicklungen mit dem Irak gesorgt. Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Den Prozessauftakt heute hat mein Kollege Ludger Fittgau verfolgt, der uns jetzt aus Wiesbaden zugeschaltet ist. Und Herr Fittgau, der Angeklagte hatte Gelegenheit, sich zu äußern. Er hat die Tat in Teilen, muss man sagen, gerade auch gestanden. Heimtückischer Mord, um eine Vergewaltigung zu vertuschen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Was hat der Angeklagte dazu gesagt?
Ja, den Mord hat er tatsächlich gestanden, Frau Enzminger, das war auch schon vorher bekannt geworden. Aber die Heimtücke weist er zurück. Er sagt, ich habe sie nicht ermordet, um die Vergewaltigung zu verschleiern, so wie die Staatsanwaltschaft es sagt, sondern es gab vorher einvernehmlich Sex. Es ging eine Nacht lang um Alkohol, um Drogen und man hat auf dem Heimweg dann einvernehmlich Sex gehabt. Das war seine Argumentation. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm aber eben vor, dass er sozusagen den Mord begangen hat, weil er eben heimtückisch gehandelt hat und diese Vergewaltigung verschleiern will. Das ist der Kernpunkt. Das wird jetzt auch im Prozess 15 Verhandlungstage bis zum Mai sicherlich der Knackpunkt sein. Kann man ihm das nachweisen, diese Heimtücke?
Und er war auch wegen anderer Delikte in Wiesbaden schon auffällig, wurde heute auch ausführlich zu seiner Vorgeschichte dann befragt. Was hat das alles ergeben?
Ja, es ist ein ziemlich tristes Bild, muss man sagen. Ein junger Mann, sozial entwurzelt, zum Tatzeitpunkt 21 Jahre alt, der schon im Irak, in seiner Heimat im Nordirak, Probleme hat in der Schule, der da auch schon nicht klarkommt, teilweise mit dem Alltag. Dann flieht seine Familie aus dem Irak. Als er gefragt wurde vom Richter, warum sind sie geflohen, sagt er, weiß ich eigentlich nicht, müssen Sie meine Mutter fragen. Dann kommt noch was mit IS, also Islamischer Staat, aber es bleibt sehr diffus. Kommt dann eben über Berlin und Gießen nach Wiesbaden in diese Flüchtlingsunterkunft 2016 und dann wird das Verfahren, schleppt sich halt hin, wie das so läuft in diesen Verfahren und er gerät immer mehr auf die schiefe Bahn, schläft bis zum Mittag, geht dann in die Stadt, konsumiert jede Menge Alkohol, Drogen, Marihuana bis hin zu Kokain, konnte nicht sagen, wie er sich das beschafft hat, wo er das Geld hat und wird dann auch kriminell. Es gibt dann auch Überfälle auf Leute oder zumindest ein Fall ist auch heute thematisiert worden, auch da, deswegen wird er angeklagt sein in den nächsten Wochen. Also es ist eine Geschichte eines immer mehr Abgleitens in einen desaströsen sozialen Alltag.
Und das hatte, ich habe es gesagt, diplomatische Verwicklungen auch nach der Tat, wegen der er jetzt vor Gericht steht, angeklagt ist, gegeben mit dem Irak damals, weil der Angeklagte sich mit seiner Familie in den kurdisch kontrollierten Nordirak abgesetzt hatte. Da blieb er aber gar nicht lange. Hat das eine Rolle am heutigen Prozesstag gespielt? Vielleicht können Sie uns das auch nochmal in Erinnerung rufen, wie das damals war.
Ja, das war tatsächlich so, wir erinnern uns vielleicht, er hat wirklich spektakulär, das war fast filmreich, mit Ralf, mit seiner gesamten Familie, das waren insgesamt 8 Personen, einen Flug in Düsseldorf gebucht, nach Istanbul, ist dann von Düsseldorf aus mit der Familie nach Istanbul geflogen und dann sind die über den Landweg zurück in den Nordirak, in seine Heimatstadt. Das wiederum ist von den deutschen Behörden an die nordirakischen Behörden, die kurdischen Behörden, muss man sagen, dann auch weitergeleitet worden und die haben sehr schnell gehandelt, haben ihn sehr schnell gefunden und haben ihn dann ins Flugzeug gesetzt. nach Deutschland. Das war sehr umstritten. Es gab also auch Proteste der irakischen Zentralregierung in Bagdad, die gesagt haben, das geht so nicht. Der Chef der Bundespolizei, der damals mitgeflogen ist, Dieter Roman, hat ein Ermittlungsverfahren bekommen, der Staatsanwaltschaft Frankfurt, weil man gesagt hat, das geht so nicht. Man kann nicht einfach sozusagen ihn zurückholen. Aber heute hat die Verteidigung versucht zu sagen, dann müssen wir das Verfahren eigentlich jetzt hier stoppen, weil es gibt gar keine offizielle Genehmigung für die Rückführung, ein sogenanntes Verfahrenshindernis. Das ist aber abgelehnt worden von der Kammer, die sich auch rückversichert hat beim Oberlandesgericht. Also hat man gesagt, nein, das war schon korrekt. Und dadurch, dass eben keine Beschwerde eingelegt worden ist des Staates Irak, im Nachhinein gilt das als eine stillschweigende Übereinkunft, ein Zugeständnis, dass man eben diesen Mann wieder zurückgeholt hat. Aber das war schon eine wirklich spektakuläre Geschichte.
Der Tod und die Umstände haben ja ziemlich aufgewühlt. Es hatte Mahnwachen gegeben und auch Demonstrationen, wurde öffentlich auch viel diskutiert. Wie groß war denn das Interesse heute dann?
Das mediale Interesse war riesengroß, das muss man schon sagen. Der Saal reichte gar nicht aus. Es wurde ein zusätzlicher Presseraum eingerichtet, der auch gefüllt war. Auch eine Audioübertragung, das war teilweise auch schwierig, weil es musste ja auch übersetzt werden aus der Muttersprache des Angeklagten dann ins Deutsche und das alles über dann technische Wege in andere Räume. Also eine komplizierte Sache, das hat es auch zeitlich ziemlich verzögert. Aber das Interesse war da. Es gab allerdings keine Proteste draußen vor dem Gerichtsgebäude, wie es gemutmaßt worden war, dass es solche Proteste gibt. Die Mutter des Angeklagten, die Mutter des Opfers, muss man sagen, also von Susanna F., hatte auch im Vorfeld in der letzten Woche nochmal gesagt, sie möchte nicht, dass dieser Fall politisch instrumentalisiert wird. Das möchte sie nicht und hat das also auch klar zurückgewiesen. Vielleicht haben ja dann auch mögliche Protestler das berücksichtigt.
Ludger Fittkau beobachtet den Prozess im Fall Susanna. Danke Ihnen für die Schilderungen des heutigen Prozessauftakts. Hinter dem Projekt, das wir Ihnen jetzt vorstellen, stand die Erkenntnis, dass sich viele Dresdner nicht sicher fühlen und das auch zunehmend beklagen. Dabei spiegelt die Realität ein anderes Bild wider. Die Kriminalität nämlich geht zurück. Wie also kann man den Bürgerinnen und Bürgern das vermitteln? Das Sicherheitsgefühl also wieder verbessern. Die Idee der Dresdner Polizei, mit verschiedenen Veranstaltungen zu verschiedenen Themen auf die Bevölkerung zugehen. Das Projekt läuft schon eine Weile. Angeboten werden auch Kurse mit Rollenspielen und unser Korrespondent in Dresden, der hatte Gelegenheit, sich das anzusehen und auch mit Teilnehmern zu sprechen.
Es gibt sicherlich Momente, wo ich auch sage, ganz wohl fühlt man sich nicht. Und jetzt will ich einfach hier sehen, ob es da Anregungen gibt, wie man sich verhalten kann oder eben auch Zahlen, Daten, Fakten bekommt.
Die Anzahl der Straftaten in Dresden geht laut Polizeistatistik zurück. Aber natürlich passieren Straftaten wie in jeder Großstadt. Und auch die Medien berichten regelmäßig über Angriffe oder Überfälle. Wovor konkret hat dieser Dresdner Angst?
Dunkle Ecken oder dann oftmals, wenn Gruppen von Jugendlichen kommen, die oftmals ja mit Bierflaschen umherlaufen, wo man dann auch sagt, als Erwachsener, als kräftiger Mann oder so, wenn da eine Gruppe ist, weiß man auch nicht so genau, wie man sich dann verhalten soll, wenn die dort, sagen wir mal, irgendwie auf Streit aus sind.
Ein Versammlungsraum im Hauptgebäude der Dresdner Polizei. Die Stuhlreihen füllen sich überwiegend mit älteren Menschen. Die Frauen sind in der Mehrzahl. Sicher durch Dresden ist der Titel der Veranstaltung, zu der sich an diesem Abend knapp 100 Menschen angemeldet haben. Einige kommen mit konkreten Erlebnissen her.
In der Bahn, das war ungefähr vor 2 Jahren im Winter. Und da sitzt man entfernt und wird über Blickkontakt von 2 mittelalten Herrschaften durchaus auffällig beäugt. Und dann steht man an der Tür und dann stehen sie sehr demonstrativ mit auf und stellen sich direkt hinter ein. Wo man sich dann schon überlegt, okay, steige ich jetzt wirklich aus oder bleibe ich lieber nochmal sitzen und steige dann mit jemand anderem aus.
Vielen ist aber auch noch nie etwas passiert. Sie fühlen sich sicher eigentlich. Aber sie wollen vorbereitet sein, sagen sie, und im Fall der Fälle auch eingreifen können. Zum Beispiel, wenn in der Straßenbahn eine Frau belästigt wird. Ein paar Stuhlreihen sind an diesem Abend die Sitzplätze in den Bahnen. Den Bösewicht spielt ein Polizist in Zivil. In diesem Fall betritt er die Bahn, öffnet den Reißverschluss seiner Jacke. Dann setzt er sich einer Freiwilligen gegenüber, kommt ihr bedrohlich nahe. Es gelingt der Frau aufzustehen und wegzugehen.
Kann ich helfen?
Die Stimmung ist gut, auch bei diesem ernsten Thema. Die Geste mit dem Reißverschluss habe jeder hier sofort als Drohgeste erkannt, erklärt Jan Wittmann. Der Polizist, kurze graue Haare und die Qualitäten eines Entertainers, lobt die Freiwillige.
Super reagiert, weil was hat sie gar nicht erst zugelassen?
Wittmann erläutert, wie wir unbewusst mit dem Körper kommunizieren und wie in diesem Fall die Frau gar nicht erst zugelassen habe, dass der Bösewicht in ihren Wohlfühlbereich eindringen konnte.
Und sobald er sich gesetzt hat, hat sich sofort Dominanz gezeigt und ist gegangen. Nachteil daran war, was hat sie gemacht? Sie ist aufgestanden und jetzt darf man eins nicht vergessen. Wenn wir aufstehen, bewegen wir uns nach vorn. Das heißt, sie kommen mit ihrem Körper in meinen Wohlfühlbereich und sagen ganz klare Dominanz. Sie ist jetzt größer. Sie setzt jetzt eine klare Dominanz raus. Und jetzt macht sie die Dominanz wieder kaputt, indem sie geht. Moment, stopp. Was zeigt sie mir? Den Rücken. Rücken heißt, ich ignoriere dich. Wenn du mich aber ignorierst, muss ich mehr einsetzen, damit du mich nicht mehr ignorierst.
Noch besser wäre gewesen, Füße zum Gang, seitlich aufstehen, ohne in den Wohlfühlbereich des Aggressors zu kommen. Dann ein paar Schritte rückwärts vom Angreifer weg, erst dann umdrehen und sich endgültig entfernen. Und auch verbal dürfe man ruhig noch deutlicher sein, sagt der Polizist Wittmann und macht's vor.
Geh weg, pass mich hier an!
Die Zeugen, erklärt Wittmann, hätten die Situation auch noch entschärfen können, indem man die bedrohte Person einfach angesprochen hätte, als würde man sie kennen. Aufmerksam sein, Situationen frühzeitig erkennen, je nach Situation auch deeskalierend eingreifen und die Polizei rufen, all das spielen die beiden Polizisten mit einer Reihe von Freiwilligen durch. Realitätsnah tritt der Polizist in Zivil auch mal zu oder schubst. Diese Szenen sind in Dresdner Bahnen tatsächlich passiert. Die Polizisten beantworten Fragen, auch zu Reizgas oder Handalarmen. Große Zufriedenheit auch bei der Studentin Lia Petersen, die vorhin in der Bedrohungssituation einfach aufgestanden ist.
Prinzipiell bin ich zufrieden mit der Reaktion, weil ich glaube, ich hätte es schon so gemacht im Alltag. Es ist aber durchaus wichtig, die Leute nicht aus dem Blick zu lassen und sich die Schwäche nicht zuzugestehen, Leuten den Rücken zu zeigen oder ja, den Leuten quasi dahingehend zu geben, was sie möchten. Das habe ich heute mitgenommen und ich habe heute auch viele tolle Tipps mitgenommen, wie man korrekt handelt, ohne sich selber in Gefahr zu bringen.
Geradezu begeistert sind viele der älteren Besucher.
Das war hilfreich, das war interessant, also es war perfekt. Das hat einen direkt überrumpelt, so toll. Und er hat das ja sowas von hervorragend dargestellt und rübergebracht. Einwandfrei, sofort wieder. Und es sind viele Tipps dabei, die man wirklich anwenden kann.
Die Dresdner Polizei möchte, dass die Bevölkerung sich sicherer fühlt. Bastian Brandau war für uns beim Kurs dabei. Hier geht's gleich weiter mit der Sendung Campus und Karriere und darin ein weiterer Teil der Serie Mathe fürs Leben, die in dieser Woche läuft. Heute geht es um Mathe studieren. Das Mathematikstudium ist nämlich anspruchsvoll, aber genau das macht auch seinen Reiz aus, erfahren Sie gleich. Am Mikrofon wird dann mein Kollege Manfred Götzke sein. Ich bin Petra Enzminger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören.